Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RefLab.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geistzeit. Neben mir sitzt der liebe Thorsten Dietz. Hallo Thorsten.
Hallo Andi.
Und was soll denn Gott noch alles sein, habe ich mich gefragt. Und vielleicht fragen sich das noch ganz viele, die das hier hören. Also er soll queer sein, so haben wir schon diskutiert in unserer laufenden Staffel. Gibt's was Neues von Gott? Er soll ein leidender Gott sein. Transpersonal, ein Wesen in drei Personen, Trinitätslehre. Und jetzt soll er auch noch behindert sein. Ist Gott auch behindert? Was es mit dem behinderten Gott auf sich hat und was nicht, darüber sprechen wir heute mit Sarah Staub. Sarah, ich grüße dich von Herzen an der anderen Seite der Leitung und ich frage dich direkt mal, was ist mit der Rede vom behinderten Gott gemeint? Worum geht es da und worum geht es da eben auch nicht?
Ja, hallo Andi und hallo Thorsten aus der schönen Alpenwelt. Ich bin da ein bisschen hinter den Bergen versteckt. Und die Frage, die du mir stellst, die ist natürlich gut und schwierig und wahrscheinlich auch erschreckend für einige Menschen. Und ich möchte sie eigentlich am liebsten gerade auf einer emotionalen oder gefühlsvollen Seite her beantworten. Ich habe eine oder mehrere Körperbehinderungen und ja, da ich glaube, dass ich doch ebenbildlich geschaffen bin, muss ich irgendwie Ebenbildlichkeit mit Gott haben. Und wenn ich eine Behinderung und mehrere Behinderungen habe, dann ist das irgendwie zwangsläufig ja was Gott irgendwie auch haben muss. Sonst würde sich diese Ebenbildlichkeit irgendwie beißen. Deswegen ist das so ein Versuch, Gott weiterzudenken, gerade für Menschen, die eben von Behinderungen betroffen sind. Ja, so spontan aus dem Bauch heraus geantwortet.
Das gibt schon mal eine gute Richtung vor. Es geht darum, dass die Rede, die Vorstellung von einem behinderten Gott, von einem Gott mit Behinderung für Menschen wie dich sehr, sehr wichtig ist für den Glauben. Du hast es jetzt schon direkt theologisch sozusagen begründet oder aufgehängt an der wichtigen Lehre von der Gottebenbildlichkeit. Dahinter versteckt sich ja die ganze Würde, die Unverwechselbarkeit, die Einzigartigkeit, die uns als Menschen ausmacht. Die Richtung ist damit schon mal angegeben und ich habe jetzt bewusst nur ein paar Dinge mal von dir, Sarah, um dich kurz vorzustellen. Du bist Pädagogin und Theologin, du arbeitest als Pfarrerin in der methodistischen Kirche im Bereich Kommunikation und Gemeindeentwicklung. Du machst auch bei RefLab mit. Wir sind also in gewisser Weise Kolleginnen und Kollegen. Du bloggst dort regelmäßig. Und auf Instagram hast du zwei Kanäle, die fromme Heretikerin. Und dann bist du auch bei Glaubensweite dabei. Und dann noch ein Podcast, der Zweifelclub. Und natürlich gibt es aus deinem bewegten und bewegenden Leben noch viel, viel mehr zu erzählen. Aber ich glaube, es wäre viel interessanter, wenn wir das von dir erfahren würden. Von dir erfahren würden im Gesamtzusammenhang dieser Frage, wie bist du denn zum behinderten Gott gekommen? Wie kam diese Vorstellung, dieser Gedanke, wie fiel das in dein Leben? Erzähl mal, wenn du magst.
Gerne. Aber ich muss gleich von Anfang an ein bisschen korrigieren, weil bei mir ändert sich immer ganz viel. Wow. Ich bin nicht mehr bei der Kommunikation und der Abteilung für Gemeindeentwicklung in der methodistischen Kirche, sondern ich mache gerade jetzt ein Praktikum, ein sogenanntes Praktikum bei uns wird das so genannt. In der reformierten Kirche wäre es ein Vikariat. Und werde ab Sommer dann Pfarrerin in einer Gemeinde, in einer lokalen Gemeinde in Wadenswil am Zürichsee. Das ist so ein bisschen neu. Und ich habe einen zweiten Podcast bereits und der nennt sich Holy Club. Da geht es wirklich um Methodismus, wo man das so ein bisschen reinschnuppern kann. Was heißt das überhaupt, methodistisch zu sein? Und jetzt hatte ich noch was anderes, was ich korrigieren wollte, aber es ist mir gerade entfleucht.
Und nein, habe ich das so verdattelt, Sarah?
Naja, das ist wahrscheinlich das Offizielle, was man halt gerade so liest, aber wie gesagt, das ändert sich
ja genau.
Ein bisschen.
schneller genau. als das Leben hier. Ne? Also dafür gibt es Podcasts, sehr schön.
Ja, genau. Ja, und es ist auch klassisch Sarah, weil bei mir ändert sich wirklich viel. Also das ist so, hat so was mit meinem Leben zu tun. Genau. Was ist mit diesem behinderten Gott gemeint oder warum hat das so einen Einfluss auf mein Leben? Ich würde ganz gerne zuerst noch eine Begriffserklärung machen, weil ich schon merke, dass viele Leute schon allein von diesem Wort sehr abgeschreckt sind und dann noch viel mehr von der Kombination Gott und behindert. Ich würde gerne dazu einfach sagen, dass es einfach für sich ein Wort ist. Also Behinderung, behindert, das heißt hemmen oder irgendwie hindern oder vielleicht erschweren. Und damit ist auch einfach genau das gemeint. Also Menschen, die erkrankt sind oder einen Unfall hatten oder wie ich so auf die Welt gekommen sind, die haben einfach gewisse Teilbereiche in ihrem Leben, wo sie gehindert werden. Sei es an Teilnahme, sei es an, jetzt so wie bei uns zum Beispiel in diesem Gespräch, ich kann nicht so einfach nach Zürich reisen, deswegen machen wir das online, etc. etc. Das ist einfach unsere Lebensrealität. Und leider wurde das dann irgendwann ein bisschen verwendet zum halt herabwürdigen, man nutzte das als Beschimpfung, da ist ein Behinderter und so. Aber eigentlich ist das Wort einfach die beste Erklärung für unsere Lebenssituation und man muss sich vor diesem Wort auch nicht schämen. Und ich nenne mich ganz bewusst, weil ich mich auch damit identifiziere, ich bin ein behinderter Mensch. Und wenn jetzt Leute ein bisschen unsicher sind, wie sie das Wort selbst benutzen sollen, dann kann man auch von der Person zuerst sprechen. Das Person-First-Modell nennt man das. Und das wäre dann ein Mensch mit Behinderung oder Behinderungen. Und man muss davon keine Angst haben. Also ich bin weder handicapiert, ich spiele kein Golf. Und ich bin auch nicht beeinträchtigt, weil ich bin in Eintracht mit mir. Ich werde einfach in gewissen Dingen in meinem Leben gehindert. Das ist so ein bisschen die Erklärung.
Genau. Ich frage nochmal nach, gibt es denn da offizielle oder mehrheitliche Regelungen? Weil auch in der Vorbereitung habe ich gemerkt, Menschen sind da unsicher, was sie noch sagen dürfen.
Ja.
So, also es gibt manche, die sagen unbedingt Menschen mit Behinderung oder andere, die sagen Behinderung lieber gar nicht. Oder wie ist das? Was ist deine, so, dann gib deinen Überblick dazu her.
Also ich denke, das ist immer wichtig, dass die betroffene Person das selbst beantworten darf, das finde ich so das Wichtigste. Aber jetzt rein auf einer fachlichen Ebene spricht man eigentlich von Mensch mit Behinderung. Also das ist die UNO-Behindertenrechtskonvention zum Beispiel, das so vorgibt. Das sind die Behindertenverbände oder Communities auch, die das so vorgeben. Also man macht damit nichts falsch. Aber eben, es ist halt, es löst so ein bisschen ein komisches Gefühl aus. Und ich sage immer, dieses komische Gefühl, das hat ja einen Hintergrund. Also das hat man ja, weil man irgendwie, ja, vielleicht das auch versucht zu vermeiden, dieses komische Gefühl. Aber warum hat man das komische Gefühl? Es ist ja nichts, was einem Angst machen muss. Es ist einfach ein Wort, so. Ja, erklärt das deine Frage?
Ja, also verstehe ich das richtig? Also der Unterschied wäre ja vielleicht, dass man sagt, Menschen mit Behinderung, Da ist das, was da als Behinderung bezeichnet wird, so ein bisschen weiter weg von der eigenen. Das wird nochmal unterschieden. Ich und dann ist da auch eine Behinderung. Jetzt hast du, glaube ich, bewusst gesagt, du identifizierst dich aber und bezeichnest dich selbst als behinderten Mensch. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, genau. Das ist das sogenannte Identitätsmodell oder Identity First auf Englisch.
Okay.
Und hat einfach damit zu tun, dass das halt ein riesiger Teil meines Lebens ist. Also ich bin mit einer genetischen Erkrankung des Bindegewebes auf die Welt gekommen. Und das Bindegewebe, das ist halt irgendwie 50-60% der ganzen Körpermasse. Das hat quasi, das beeinflusst alles in meinem Leben. Und ja, deswegen, das ist meine Identität. Ich bin so erschaffen, ich bin so geboren. Und deswegen benutze ich das in meinem Kontext für mich mit der Identity First, also behinderter Mensch. Aber eben, wenn jemand nicht betroffen ist oder vielleicht unsicher ist, dann ist es ganz schlau, wenn man vielleicht Mensch mit Behinderung sagt.
Hm. Ja. Hey, ich finde es ganz wichtig, dass wir auch in unserem Podcast hier am Anfang mal so über die Begrifflichkeiten sprechen und sozusagen so eine überkünstliche Tapsigkeit oder Vorsicht oder wie auch immer da so ein bisschen mit rauskommt. Ganz, ganz zentral fand ich jetzt, dass du sagst, eigentlich muss man das den Betroffenen selber ganz stark überlassen, wie sie bezeichnet werden wollen. Magst du noch ein bisschen mehr sagen? Das war ja nach allem, was ich von dir mitbekommen habe, auch ein unheimlich langer, schwieriger Weg, bis dass du überhaupt mal eine Diagnose hattest.
Ja. Ja, ich habe, wie gesagt, es eigentlich angeboren. Diese Krankheit nennt sich Ehlers-Danlos-Syndrom. Aber die wird durchschnittlich erst so nach 14 Jahren eigentlich diagnostiziert. Also alle Betroffenen haben da einen recht langen und schwierigen Weg bis zur Diagnose. Aber natürlich waren so diese Symptome, die waren schon seit Kindheit da. Und halt wirklich sehr, sehr vielfältig. Also es ist eine multisystemische Körpererkrankung, kann man sagen. Und ich denke bei mir, und jetzt kommen wir so ein bisschen auf diese theologische Schiene. Ich bin in einer Kirche aufgewachsen, in einer Freikirche. Und das kommt dann halt noch obendrauf. Ich bin mit einem, würde ich sagen, pfingstlich-charismatischen Verständnis aufgewachsen. Also gerade jetzt Heilung und Wunder zum Beispiel, das ist so etwas, was Gott kann. Und das ist auch irgendwie Voraussetzung, dass man glaubt, damit man eben geheilt wird. Und ich denke, dadurch hat es auch noch länger gedauert, bis ich überhaupt eine Diagnose bekommen habe. Und ja, das war wirklich ein schwieriger Weg. Und ich würde sagen, das ist es bis heute noch. Also es ist nicht, ich bin da immer noch dran und habe auch deswegen mich eben damit auseinandersetzen müssen. Weil ich muss sagen, ich habe beinahe meinen Glauben damit verloren. Also mit dieser ganzen Geschichte und eben dieser pfingstlich-charismatischen Prägung war das für mich irgendwie mal, kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich entweder verliere ich jetzt den Glauben oder ich muss irgendwie darum kämpfen. Und da hat mir eben dieses Bild, von dieses Symbol von einem behinderten Gott, das hat mich echt gerettet.
Ja. Kannst du noch mal sagen, was da die besondere Erschwernis war? Man könnte ja jetzt sagen, ja, wenn Menschen für Heilung beten, es schadet ja nicht, ne? Im schlimmsten Fall hilft es halt nicht, aber wo ist das genau, also wo schadet es doch?
Ja, ich glaube, also es wird halt sehr stark betont, dass nur Gott heilen kann am Ende des Tages und dass man glauben muss, dass man überhaupt geheilt wird. Also es ist so eine Voraussetzung, es ist auch ein Bestandteil irgendwie. Und es wird auch sehr, sehr großer Wert darauf gelegt. Also Heilung, Wundertaten allgemein. Es gibt Healing Rooms zum Beispiel oder so Heilungsveranstaltungen. Das kennt man in der reformierten Kirche wahrscheinlich eher nicht. Aber da wird wirklich großen, großen Wert darauf gelegt, weil es natürlich auch einen biblischen Hintergrund gibt. Jesus hat ja geheilt. Und als Nachfolgende von Jesus sind wir quasi dazu berufen, das Gleiche zu tun wie er, also auch heilen. Und Heilung wird in diesem Sinne halt auch darüber definiert, dass Krankheit oder Behinderung, dass es halt was Defizitäres ist. Also es ist irgendwie was Sündhaftes oder was irgendwie Gefallenes, hat vielleicht mit Erbsünde zu tun oder so, vielleicht mit einer dämonischen Vorbelastung, das habe ich auch schon gehört bei mir zum Beispiel. Und aus diesem Hintergrund, mit so diesem defizitären Menschenbild, ist es ganz schwierig, da rauszukommen, wenn man das so, so lange geglaubt hat, dass man irgendwie eben das, was nicht stimmt mit einem, dass Gott irgendwie nicht zufrieden ist oder ja, eben Dämonen auf sich geladen hat oder so. Ja, das ist so ein bisschen das.
Ja. Ja. Sarah, ich wollte dich das eigentlich später im Podcast fragen, aber das passt jetzt an dieser Stelle sehr gut. Mhm. Und zwar, du hast es ja schon so genannt, dass man von ganz bestimmten theologischen Vorstellungen, zum Beispiel, dass es mal einen Zustand gegeben hat, wo der Mensch eigentlich sehr gut war, wo er vollkommen war. Und dann erklärt man das irgendwie mit Sündenfall und am Ende noch Erbsünde, äußerst komplexe theologische Konstrukte. Und der Effekt jetzt bei Menschen wie dir ist dann, du weichst vom Normalfall ab, du bist nicht normal. Und dann sucht man nach bestimmten Gründen. Ich habe gehört bei dir, indem man dann eben das ständig auch im Subtext mitbringt, überleg doch mal, woher kommt das, was kannst du tun, was musst du machen, damit du eigentlich normal wirst und voll zu uns gehörst in unsere Community, belastet man ja diejenigen, die sowieso schon in einer herausfordernden Situation stecken, belastet man ja jetzt gleich noch doppelt. Und jetzt wollte ich dich fragen, schwenkt dann aber nicht auch manchmal das Pendel um, was mir theologisch, aber auch außertheologisch dann begegnet, ist so eine eigenartige, wie soll ich das nennen, so eine Heroifizierung, also so ein Heldentum, dass man sagt, wow, das ist doch jetzt diese Behinderung, das ist doch jetzt deine ganz besondere Aufgabe und wie tapfer und mit was für einer Schönheit oder das macht dich doch jetzt zutiefst zu dem, so nach dem Motto, wer wärst du eigentlich ohne die Behinderung? Ich karikiere das jetzt natürlich.
Ja.
Und das finde ich, wenn ich dir folge, auch, dass du sagst, nee, siehst du aber anscheinend ja auch nicht so. Ich finde das so eine riesige Spannung, wie man da als betroffener Mensch dann damit umgehen soll.
Hm. Ja, sehr. Also ich würde ja auch gerne dazu sagen, dass es ja nicht ein christliches Phänomen ist, dass man das eben defizitär anschaut oder das muss doch irgendwie einen Grund haben oder so. Das ist ja auch gesellschaftlich.
Ja.
Also Menschen, die krank sind oder eine Behinderung haben, die haben irgendwie, die ernähren sich nicht gut genug, die machen zu wenig Sport oder irgendwie kommt ja auch gesellschaftlich da immer viel Druck auf. Also es ist nicht ein Problem der Christen, das möchte ich dazu gern noch sagen. Aber natürlich ist es so, man schwankt irgendwie zwischen Mitleid, zwischen irgendwie Glorifizierung und auch als Selbstbetroffene. Also eben, man ist irgendwie einfach doppelt und dreifach gestraft. Kann nicht richtig teilnehmen, bin dann irgendwie eben noch halt einfach nicht geheilt. Das heißt, irgendwas stimmt ja auch nicht mit mir, auch mit meiner Beziehung zu Gott nicht. Und man wird eigentlich so zum Dreifachopfer, wenn man so will. Und deswegen ist so diese Selbstbefreiung auch mega wichtig. Ja, und ich würde vielleicht da noch sagen, das ist mir gerade noch in den Sinn gekommen, ich finde eigentlich das Beispiel von Jesus gar nicht so schlecht in diesem Zusammenhang. Weil wenn man das ganz, ganz deutlich anschaut, dann war ja Jesus eigentlich auch auf eine Art behindert. Der hatte ja diese Wundmale nach der Kreuzigung und hat die gezeigt. Das war Teil seines neuen Leibes, wenn man so will, seiner Wirklichkeit. Und hat es aber nicht an eine riesige Glocke gehängt. Das war einfach pragmatisch. Hier seht, das sind meine Wunden, das bin ich. Und ich glaube, so würde ich mir das ehrlich gesagt auch wünschen. Also ja, ich habe das, mein Körper ist jetzt einfach mal anders, ich bin anders, aber ich bin genau trotzdem gut und wertvoll und ich gehöre dazu.
Hm? Ja. Ich würde diese Ambivalenz gerne noch mal nachspüren. Also ich glaube, die meisten christlichen, frommen Menschen würden ja sagen, was hast du denn da angedeutet, Sarah? Wir halten doch niemanden für sündhaft, der eine Behinderung hat. Also gerade wir Christinnen und Christen lieben doch behinderte Menschen. Wir helfen, wir dienen. Wir sind doch eigentlich die AbtreibungsgegnerInnen in der allerersten Reihe. Also wir halten überhaupt gar nicht Menschen mit Behinderung für sündhaft. So, also ich glaube, das gibt's, das würden viele sagen. Sie würden es auch sehr ernst meinen und man könnte viele Belege dafür finden. Und dann gibt's schon auch das, nicht, was Andi angesprochen hat, die feste Überzeugung, aber Gott hat keinen Menschen behindert geschaffen. Mhm. Gott hat keine Behinderten geschaffen. Also ich habe das jetzt neulich am Thema Intergeschlechtlichkeit mir nochmal angeschaut. Evangelikal wie katholisch wird es abgelehnt zu sagen, sowas ist eine Schöpfungsvariante. Mhm. Es wird behauptet, nein, nein, die Menschen sind von Gott heterosexuell und cisgeschlechtlich geschaffen, das ist die Schöpfung. Aber die Sünde, der Sündenfall, der hat eben die ursprüngliche Schöpfung beschädigt. Und ja, die einen leiden daran, dass sie nicht richtig sprechen können, die anderen sind vielleicht blind, wieder andere sind nicht cis, wieder andere sind nicht hetero. Das ist Folge des Sündenfalls. So, und dann würden Sie sagen, wir sagen ja nicht, dass es Sünde ist, aber es hängt doch mit Sünde zusammen. Und das ist so eine komische Ambivalenz, dass man es nicht verurteilen will und doch in einen solchen Zusammenhang stellt. Oder wie hast du dies erlebt? So dieses Anerkennen und Lieben wollen, aber irgendwie auch in einen Zusammenhang mit Sünde bringen.
Ja, also das ist ein riesiges Thema. Und ich denke, also eben dieses Symbol, der behinderte Gott, das ist ja, das kommt ja aus einer theologischen Richtung. Das wurde auch erfunden. Das ist nicht meine Erfindung. Das kommt von einer Theologin, die heißt Nancy Eisland. Und sie hat das sehr klug zusammengefasst. Er hat gesagt, es gibt eigentlich so drei christliche Reaktionen auf behindertes Leben. Also es gibt so diese gesellschaftliche und christliche Vorstellung, dass es eben irgendwie eine Reduktion ist von Lebensqualität oder Wert. Eben Sündenfall, irgendwie ist da schon was schiefgelaufen. Oder dann gibt es eben dieses Tugendmotiv, das ist irgendwie Leiden, man ist ein Zeugnis, weil man ja trotz allem für Gott kämpft und irgendwie so tapfer ist. Und das Dritte ist so ein bisschen diese ausgrenzende Wohltätigkeit. Also man sammelt dann für irgendwie blinde Kinder in Afrika oder so, aber man muss sich nicht mehr damit beschäftigen. Und alle drei Varianten sind eigentlich ausschließend und sind diskriminierend. Und ich finde, man vergisst vielleicht in dem Moment auch, wenn man eben so mit diesem Sündenfall argumentiert, dass da ja reale Menschen dahinter stecken. Und wenn ich nicht gesündigt habe, dann haben doch irgendwie meine Eltern oder meine Vorfahren irgendwie was falsch gemacht und ich werde jetzt dafür gestraft. Also das ist so eine, ja, kalvinistische, irgendwie, man kommt da nicht mehr raus aus dieser Situation und sie ist höchst unfair. Und wenn man gleichzeitig an einen gerechten Gott glaubt, dann widerspricht sich das einfach komplett. Also ein gerechter Gott kann nicht unschuldige Menschen so bestrafen. Das funktioniert irgendwie in meinem Denken einfach nicht.
Ja. Ich spiele mal zwei Bibelstellen kurz ein, wo diese Spannung in der Bibel auch deutlich wird. 2. Mose 4,11. Wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Oder wer macht ihn stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin nicht ich es, der Herr? Das ist eine Hammerstelle. Das ist heftig. Und dann vom Anfang der Bibel bis ganz zum Schluss, Apokalypse, Offenbarung des Johannes. Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein. Kein Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Das Ende ist vergangen. Das finde ich, ist die Spannung, über die wir hier gerade sprechen. Wobei ich irgendwie den Eindruck habe, das Ding so mit Sünde und Strafe, das ist irgendwie nur noch in ganz krassen Kreisen. Ich habe manchmal so den Eindruck, das Pendel schlägt wirklich dazu über, dass man von Menschen mit Behinderung irgendwie doch erwartet, jetzt schau, dass du das so in dein Leben integrierst, so damit klarkommst, dass du an den Punkt kommst und kannst mega dankbar sein und lernst dich schätzen und guck, dass du heldenhaft und tapfer damit umgehst, dann bekommst du auch die Anerkennung und so weiter. Also ich so gesellschaftlich oder auch in religiösen Kreisen habe ich so den Eindruck, das ist zurzeit die Last, die Menschen mit Behinderung aufgebürdet wird. Und ich bin ja auch froh, dass es solche Menschen gibt. Also ich beglückwünsche ja jeden und stehe ehrfürchtig staunend vor Menschen mit Behinderung, denen das aus allen Knopflöchern sprießt, dass sie kein Leben zweiter Klasse führen, sondern charismatische Menschen sind, ein erfülltes Leben haben.
Mhm. Und trotzdem finde ich, ist es ja auch legitim, dass man eben nicht inspirierend ist oder nicht herzig oder irgendwie liebenswürdig, wie man ja gerade bei Menschen mit Trisomie 21 immer so vorurteilsvoll urteilt, dass man irgendwie sagt, die sind so süß. Man darf wütend sein und man darf traurig sein, man muss nicht produktiv sein oder irgendwie was Besonderes leisten. Ich glaube, das ist so eine, wir sind einfach wie alle anderen auch. Wir sind traurig und glücklich und fähig, aber auch unfähig. Und ich denke, das ist irgendwie wichtig, dass man das auch in den Kirchen kapiert. Ich finde nämlich gerade Kirchen, die rühmen sich oft mit Inklusion, aber wenn man dann ganz genau hinschaut, so inklusiv ist es gar nicht. Also gerade die Gottesdienste zum Beispiel oder auch die Ausbildung, also Theologie. Ich bin nicht ganz ausgebildet als Theologin, ich bin auf dem Weg. Aber die Ausbildung für Menschen mit Behinderungen in der Theologie, die ist nicht inklusiv. Und da ist egal, also da ist auch die EMK nicht inklusiv, die ja doch eine Vorreiterin ist in diesem Bereich. Das sind einfach Tatsachen, da muss man schon genau hinschauen. Und du hast noch diese Bibelstellen genannt, wo ich eben finde, das ist gar nicht so ein Widerspruch. Also wenn man Gott mit Leben gleichsetzt, mit dem Windhauch, der uns zum Leben befähigt, ja, das Leben ist es auch, was uns behindert. Also entweder kommen wir so auf die Welt, weil das einfach so passiert, oder das Leben selbst behindert uns. Und ich glaube, das ist sowas, was die meisten Leute nicht verstehen oder vielleicht auch nicht wissen, dass es sind nur 3% aller Behinderungen sind angeboren. Also ich bin eine von ganz, ganz wenigen. Aber über 80% aller Menschen werden früher oder später Erfahrung machen mit Behinderung, spätestens im Alter. Das heißt, es betrifft uns alle. Das ist nicht was, was man sich aussucht. Und es betrifft eben auch nicht nur die, denen das, man das so ansieht. Also man denkt dann ganz viel an kognitiv behinderte Menschen zum Beispiel. Ach, das sind die, die im Rollstuhl sind, die nicht mehr sprechen können. Aber es gibt ganz viele, die unsichtbar behindert sind. Man würde das denen nie ansehen. Und ich denke, wenn man das akzeptiert als Lebensrealität, die uns alle betrifft, dann glaube ich, würde das vielleicht auch helfen. Also das Islam Aliyev, das ist ein behinderter SP-Politiker, den finde ich sehr, sehr stark. Der ist einfach wirklich ein toller Mensch. Der hat gesagt, uns trennen eigentlich nur 2 Sekunden. Und dann kann das jeden betreffen. Und ich finde, das im Hinterkopf zu behalten, das ist vielleicht gar nicht so schlecht.
Wie würdest du denn unterscheiden zwischen Krankheit und Behinderung? So, ist das eine notwendige Unterscheidung oder würdest du sagen, na, das sind im Grunde kleine Stufen und Grade, aber eigentlich ist es ein Kontinuum der Endlichkeit? Was würdest du sagen?
Ja, also ich bin halt in dem Sinne ja nur persönlich Expertin und nicht Fachexpertin und ich würde das wahrscheinlich so definieren, dass es auch wieder der Mensch selbst für sich entscheiden kann, inwiefern er seine Behinderung als Behinderung sieht oder seine Krankheit. Bei mir wird das jetzt einfach rein aus der Medizin, wird das als Erkrankung diagnostiziert. Aber diese Erkrankung hat verschiedene behindernde Elemente. Also sprich eben, ich kann mich nicht so gut fortbewegen. Ich habe Mobilitätseinschränkungen, ich habe sehr, sehr viel Schmerzen. Das sind dann diese Behinderungen. Aber eigentlich wäre es jetzt rein medizinischen Erkrankung. Und die UNO-Behindertenrechtskonvention, die definiert das eigentlich so, dass es eine langfristige Sache sein muss. Also zum Beispiel ein Beinbruch, das ist keine Behinderung. Aber wenn das jetzt langfristig bleibt und es eben auch diese Teilhabe erschwert, sei es Beruf, sei es Sozialleben, sei es Politik zum Beispiel, dann kann man von einer Behinderung oder Behinderungen sprechen.
Also langfristig und nicht behebbar, chronisch, das wären im Grunde ja die Bedingungen dafür. Ja.
Genau.
Ich finde es sehr erhellend und aufschlussreich, mit einem Menschen wie dir über dieses Thema Behinderung an sich erstmal ins Gespräch zu kommen. Aber ich schwenke jetzt nochmal um. Du hast es eben schon angedeutet, dass jetzt für dich persönlich der Gedanke, die Vorstellung, dass Gott, ich sage es erstmal mit meinen Worten, die Behinderung mit dir teilt, etwas sehr, sehr Hilfreiches gewesen ist und bis auf diesen Tag ist. Du hast den Klassiker schon genannt von der Autorin Nancy S. Island, der behinderte Gott, Anstöße zu einer Befreiungstheologie der Behinderung. Sarah, du hast es auch schon angedeutet, wie du bei welchen geistlichen, theologischen Traditionen und Quellen du da andockst. Du hast gesagt, Jesus als der Auferstandene hat seinen Jüngern die Wundmale gezeigt. Und damit kann man durchaus sagen, meine Güte, da ist ja etwas geblieben. Jetzt, das würde uns natürlich jetzt ganz stark interessieren. Erklär das mal ein bisschen, durchaus auch mit direktem Bezug zu dem Buch Der behinderte Gott, über das du ja auch schon geschrieben und gebloggt hast. Wir werden das auch verlinken hier mit diesem Podcast. Und dieses Buch ist ja für dich persönlich auch ganz, ganz wichtig. Was hat es für dich, was hat es bei Nancy im Iceland mit dem behinderten Gott auf sich? Und warum ist der warum bewährt er sich auch in deinem Leben so wunderbar?
Ich habe jetzt gerade während der Aufnahme habe ich den Blick auf eine Statue, die ich bekommen habe, als ich im Altersheim gearbeitet habe, von einer älteren Dame, eine große, große Jesus-Statue. Und immer wenn ich diesen Jesus anschaue, dann sehe ich, dass der ganz verkrüppelte Füße hat. Ich weiß nicht, warum das so damals dargestellt wurde, aber seine Füße, die sehen aus wie meine. Und es ist so ein kleines Beispiel dafür, wie verbunden ich mich dadurch mit Gott fühlen kann. Also ich brauche ja diese Identifikation. Wenn ich, seit ich klein bin, immer wieder gehört habe, na, du bist irgendwie halt anders und irgendwas stimmt nicht mit dir und eben irgendwie ist da noch Sünde oder du bist einfach nicht ganz im Paradies, wirst du dann endlich mal richtig sein, dann fehlt einfach immer diese Beheimatung, die wir Menschen doch so unbedingt brauchen. Und die Beheimatung, die finde ich eben in diesem Bild von diesem Jesus, der eben genau solche Füße hat wie ich, dessen Hände kaputt sind und wahrscheinlich schmerzend und der mich darum auch eben so gut versteht. Und das ist so die Grundaussage von Nancy Island, die selber betroffen war von einer Körperbehinderung. Und sie hat im Buch geschrieben, dass ihr dieses Bild eigentlich so das erste Mal gekommen ist. Da war sie in einer Reha und hatte so in einer Bibelgruppe mit anderen betroffenen Menschen gesprochen. Und ein Mann hat ihr dann gesagt, wenn Jesus oder wenn Gott wie ich in einem mundgesteuerten Rollstuhl sitzen würde, dann würde er mich vielleicht verstehen. Und es zeigt so eben genau diese Perspektive auf. Also ein Perfektionsgott mit Sixpack und Allmacht und weiß nicht, keine Ahnung, das, so ein Magergott irgendwie, der kann mich ja gar nicht verstehen. Wie würde der mich überhaupt verstehen? Der weiß nicht, wie es ist, mit der Krankenkasse zu kämpfen. Der weiß nicht, wie es ist, 5 Termine pro Woche im Spital zu haben. Aber das ist ja der Inbegriff von Glaube, dass Jesus Mensch wurde, so wie wir Menschen sind. Also der wurde so verkörpert. Gott verkörperte sich so, wie wir sind. Und ich finde so diesen Gedanken, dass Gott als Baby auf die Welt kam, das ist das hilfloseste Geschöpf überhaupt. Dann sollte es doch auch möglich sein, das so ein bisschen weiterzudenken. Was wäre, wenn dieses Baby, so wie die kleine Sarah, eben ein Ehlers-Danlos-Syndrom gehabt hätte?
Jetzt könnte man ja fragen, warum hat Jesus dann eigentlich nochmal geheilt? Also er hätte ja auch sagen können, ich bin einer von euch, ich bin wie ihr, wir sind eine Solidargemeinschaft. Sind die Heilung Jesu dann nicht eine Schwierigkeit, die damit zusammenzudenken, dass Jesus ganz und gar unser Geschick auf sich nimmt?
Ja, ich denke, das ist wirklich schwierig. Und für mich ist die Bibel nicht das Oberste. Also es ist, ich kann daraus gewisse Dinge ablesen und eine Bewegung herauslesen. Und diese Bewegung führt uns ja immer zu Befreiung. Also heutzutage sprechen wir nicht mehr über Sklaverei. Das ist ganz klar, dass wir das nicht mehr okay finden. Und da finde ich, darf man das bei Krankheiten und Behinderungen eben genau gleich machen. Und gleichzeitig finde ich es wichtig, dass man bei diesen Heilungs- und Wundergeschichten ganz genau hinschaut. Also es gibt so diese eine Stelle, ich glaube, das ist im Johannes 9, wenn ich mich richtig erinnere, wo Jesus das sogar sagt. Also den Menschen, den er geheilt hat, das ist nicht, weil seine Eltern oder er gesündigt hat. Das ist einfach so passiert, das ist das Leben, wie gesagt. Und ich finde das viel bezeichnender, wenn man genau hinschaut, dass Jesus ganz viel mehr eigentlich gefragt hat, was willst du, dass ich dir tue? Und dass es um Wahrnehmung ging, dass es um Teilhabe ging. Es ist kein anderer ist zu diesen Menschen gegangen. Es hat sich niemand für die interessiert. Und Jesus ist da hingegangen und hat sich dazu gesetzt und hat eben, wie gesagt, sich interessiert. Und ich glaube, das ist so für mich heute die wahre Heilung. Das wahre Wunder ist diese Teilhabe, ist dieses Mitspracherecht, ist dieses ich werde gesehen und es ist vielleicht sogar eine innere Heilung, die dadurch passieren kann. Mhm. Ja.
Wir haben den vorletzten Podcast haben wir gemacht über den leidenden Gott und was uns dieser leidende Gott bringt. Jetzt sind wir nochmal bei einem ganz, eigentlich beim selben Thema. Mhm. Könntest du noch ein wenig konkreter sagen, was macht das mit dir? Was passiert dann mit dir, mit deinem Leben, mit deinem Glauben, mit all dem, was dich ausmacht, wenn du jetzt auf dieses Bild schaust, wenn dir das zutiefst bewusst ist, dass Gott in Jesus Christus deine Behinderung mit dir teilt und du mit ihm, dass du gesehen wirst, dass du die volle Aufmerksamkeit hast. Könntest du das noch mal so ein bisschen konkreter sagen? Was ist da sozusagen der Heilende, der Lebensspendende, der Tröstende oder auch der ermächtigende Aspekt dieser, ich nenne das jetzt eine spirituelle Erfahrung oder dieser Wirklichkeit des Glaubens?
Nancy Island bezeichnet das als Sakrament. Also das, wir feiern das Abendmahl und das ist in der Erinnerung an Jesus zerbrochenen Körper, wo das heißt, nimm und iss und das ist mein Leib, der ist gegeben für euch und dieser Leib ist eben halt nicht perfekt. Und ich glaube, für mich ganz persönlich wird das wirklich zum Sakrament, also zu was Heiligem, weil es mich unfassbar entlastet. Es entlastet mich einerseits vor meiner Zeit, wo ich einfach über Jahre hinweg gesucht habe und alles probiert habe, damit ich Heilung erfahre. Es entlastet mich von der Vorstellung, dass ich dann irgendwie so und so ernähren muss und dieses und jenes machen muss, damit ich überhaupt irgendwie gesund werde. Weil ich dieses Bild von einem Heiland, der eben so ist wie ich, unfassbar tröstend finde. Und ich finde es auch bezeichnend. Also warum steht das in der Bibel? Also warum wird Jesus nach der Auferstehung nicht als perfekter Bodybuilder dargestellt, sondern als ein Mensch wie ich? Das ist für mich das Logischste, dass auch ich im Himmel nicht ohne Ehlers-Danlos-Syndrom sein werde. Ich glaube, dass ich da keine Schmerzen haben werde. Ich glaube, dass ich da eine gerechtere Welt erleben werde. Aber ich bin trotzdem im Himmel Sarah mit Ehlers-Danlos-Syndrom, weil Jesus nach der Auferstehung genau wie ich war und nicht perfekt. Und ja, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob ich da das genau beantworten kann, aber es ist einfach ein Gefühl von gesehen werden, von unfassbar Entlastung und auch von Trost, würde ich sagen.
Das finde ich auch sehr hilfreich, sehr tröstlich. Das fand ich in Islands Buch auch wirklich augenöffnend zu sehen, wenn mit Ostern die neue Schöpfung beginnt und Jesus die Gebrochenheit dieses Lebens, dieses menschlichen Lebens in der neuen Schöpfung verkörpert leibhaftig, dann müssen wir anders denken, auch über gesund und krank, mit oder ohne Behinderung. Das finde ich da eine ganz große Stärke drin.
Ja.
So. Ich hätte eine weitere Frage. Ich habe das im Vikariat mal gelernt bei Ulrich Bach. Weiß nicht, ob du den kennst, Theologe, der auch im Rollstuhl saß. Der hat sich viel mit der Diakonie beschäftigt und gesagt, er hat bei der Kirche oft ein sehr komisches Gefühl. Man ist offiziell sehr an der Seite der behinderten Menschen, aber spricht immer so, als wäre das christliche Leben das Helfende, das Dienende, das Heilende, das Integrierende, das Unterstützende. Und als wäre es im Grunde die Aufgabe der Behinderten, einfach dafür da zu sein, dass man ihnen helfen kann und dass man an ihnen erweist, wie integrativ man ist.
Boah.
Ist das noch so? Also ist das noch so die Rollenzuschreibung der Mensch mit Behinderung? Der ist eigentlich, der sollte immer sehr dankbar sein, dass wir ihn durchtragen und so. Der sollte jeden Morgen erstmal Danke sagen, wenn er jemanden sieht. Und eigentlich, also wir erwarten von ihm nichts außer seiner Dankbarkeit, weil er ist dafür da, dass wir im Grunde zeigen können, dass wir die Dienenden sind, denn wir folgen Jesus nach. Und Jesus hat geheilt und Jesus hat geholfen und so machen wir es auch. Ich fand das herausfordernd, augenöffnend. Wie nimmst du so eine Perspektivumkehr wahr?
Also ich finde es natürlich stark und ich unterschreibe das auch. Aber ich würde sagen, ich habe natürlich ein bisschen ein anderes Leben oder andere Erfahrungen, weil ich nicht so offensichtlich behindert bin. Also ein Mensch in einem Rollstuhl, das ist offensichtlich. Oder jemand, der irgendwie ein Stoma oder Spastiken oder wie auch immer hat, das ist alles offensichtlich. Bei mir ist das nicht so. Und dann habe ich eine gewisse Normschönheit und ich bin irgendwie, ich habe alle Gliedmaßen und so. Also ich falle da nicht so sehr aus der Rolle. Deswegen erlebe ich das nicht ganz so krass. Aber ich weiß von anderen Betroffenen, dass sie das erleben und dass es ihnen so geht. Und ja, vielleicht muss man sich ja auch fragen, wie sichtbar sind denn diese Menschen wirklich? Also man kann sich ja vielleicht an seine Gemeinde erinnern, wie viele Menschen hat man wirklich im Gottesdienst am Sonntagmorgen, die behindert sind, die eine Behinderung oder mehrere haben. Und ich denke, das zeigt dann ja schon ganz gut auf, dass es eben in der Kirche, aber auch gesellschaftlich nicht so läuft, wie es eigentlich sollte. Also ich habe, als ich in der Reha war, ein Monat im Krankenhaus in Zürich, habe ich eine Frau kennengelernt, die ist in einem Rollstuhl und die hat gesagt, dass sie jetzt in Zürich neue Tram gekauft haben. Und diese Trams, die haben so einen kleinen Gap, einen Spalt zwischen der Eingangstür und der, dem Trottoir. Und das verunmöglicht ihr mittlerweile, dass sie selbstständig mit dem Rollstuhl in die Stadt gehen kann. Und wenn man sich mal achtet in Zürich oder in einer anderen Stadt, wie viele Menschen das man sieht, die eine offensichtliche Behinderung haben, dann sind das ganz wenige. Und das Gleiche ist eben auch im Gottesdienst. Und ja, ich denke, vielleicht geht es ja wieder hier um Teilhabe. Also es geht nicht darum, dass man etwas für die Behinderten macht, dass man sie vielleicht im Gegenteil an die Front lässt, dass man sie sprechen lässt, dass man sie mitbestimmen lässt, dass man sie auch wütend sein lässt oder wie auch immer. Ich fand es zum Beispiel auch bezeichnend, letztes Jahr in der Schweiz gab es eine Unterschriftssammlung für eine Initiative für Gerechtigkeit für Menschen mit Behinderungen und da waren ganz, ganz viele auf dem Bundesplatz in Bern und haben diese Unterschriften abgegeben. Es war keine offizielle Kirche dabei. Warum nicht? Also wir brauchen die Kirche an unserer Seite, aber die ist ganz schön stumm in solchen Momenten. Ja.
Ich würde es gerne noch einmal, bevor wir noch mal zum behinderten Gott, da würde ich gerne noch mal zurückkehren. Ich würde es gerne noch einmal vertiefen, auch mit einer Rückfrage an dich. Und zwar wurde ich erinnert an Jürgen Moltmann. Jürgen Moltmann hat in seiner Lehre über den Heiligen Geist, der Geist des Lebens heißt das in diesem Buch bei Moltmann, da gibt es Abschnitte und der krasseste Abschnitt für mich, wo es um Behinderung geht, ist, dass Jürgen Moltmann vom Charisma des behinderten Lebens spricht. Jetzt lese ich mal die Originalworte vor. Jürgen Moltmann schreibt, es gibt darum keine gute Diakonie der Nichtbehinderten an den Behinderten, wenn sie nicht zuvor die Diakonie der Behinderten an den Nichtbehinderten wahrgenommen und erkannt haben. Gemeinden ohne Behinderte sind Behinderte und behindernde Gemeinden. Das klingt für mich sehr waghalsig, es klingt für mich zugleich sehr berührend und sehr schön. Wenn wir dem ein bisschen folgen und wenn ich nochmal aufgreife, so wie ich jetzt deine letzten Statements verstanden habe, dann kann man schon sagen, ja, es ist total wichtig, Inklusion und dass in unserer Gesellschaft, aber auch in der Kirche behinderte Menschen voll partizipieren. Aber wenn man das jetzt mal umdenkt, was würdest du sagen, Sarah? Was ist denn die Diakonie der Behinderten an den, ja, wenn man diese Unterscheidung überhaupt heute noch so genau treffen kann, aber ich übernehme sie jetzt mal an den Nichtbehinderten. Was sind denn die Charismen und die Gaben und das Einzigartige, was behinderte Menschen hier wirklich, wirklich einbringen können? Und dann würde ich natürlich gerne über dieses große Geschenk der Vorstellung vom behinderten Gott noch sprechen jetzt. Weil das ist ja auch eine Gabe aus der Perspektive behinderter Menschen. Mhm. Auf die Idee wäre ich wahrscheinlich alleine nie gekommen. Ne? Aber bevor wir über den behinderten Gott als etwas, was ich total wertvoll empfinde, auch für mich selbst sprechen, was denkst du ist so, was könnte dahinter sich verbergen, wenn Moltmann sagt, das ist die Diakonie der Behinderten an den Nichtbehinderten?
Also ich schätze Jürgen Moltmann sehr. Ich habe ihn kurz vor seinem Tod auch besuchen dürfen. Das war ganz schön. Aber man muss dazu sagen, dass jetzt zum Beispiel diese Aussage ist ja schon wieder unfassbar. Man muss ja so überlegen, dass man das überhaupt versteht. Also schon Menschen, die intellektuell fähig sind, müssen ein bisschen überlegen, was meint er jetzt eigentlich? Das ist ja schon so ein bisschen ein Zeichen, dass da er zwar eine gute Aussage tätigt, aber sich selbst ja nicht ganz so daran hält, was er eigentlich sagt. Es würde ja auch beinhalten, dass man vielleicht mal einfacher sprechen würde, damit alle das verstehen. Ne? Abgesehen davon finde ich aber, hat das schon was. Also ich glaube, dass Menschen, die nicht behindert sind, noch nicht behindert sind, dass die von uns sehr, sehr viel lernen können. Und ich kann das gar nicht jetzt so ganz klar abstecken, weil, wie gesagt, jeder Mensch, der eine Behinderung oder mehrere hat, der ist ja anders. Also ich bin nicht gleich wie alle anderen und die anderen sind nicht so wie ich. Aber jeder hat etwas, was er geben kann, was er an den Tisch bringen kann, wenn man so schön sagt. Und ich denke, das Erste aber und das Größte, was wir alle haben, wir sind Zeuginnen und Zeugen. Und Nancy Eilersland nennt es Zeuginnen der Verwundbarkeit. Also wir haben Verwundbarkeit erlebt. Wir erleben Diskriminierung, wir erleben Medical Gaslighting, wir erleben erschwerte Teilhabe. Wir können nicht entscheiden, wo wir wohnen. Jetzt in der Schweiz zum Beispiel wurden bis 1987 noch Menschen zwangssterilisiert. Und das waren keine Menschen, eben vielleicht so diese auffälligen, das waren Menschen wie ich, also auch gengeschädigte Menschen wurden zum Beispiel zwangssterilisiert und so weiter und so fort. Also diese Ungerechtigkeiten, die kennen wir und wir können Zeugen sein dafür. Und wir können der Kirche zeigen, wie man Gerechtigkeit wirklich einfordert. Ich finde es unfassbar, diese Geschichte aus Amerika. Ich glaube, das war 1972, wo BehindertenrechtsaktivistInnen auf die haben diese Bundesbehörden irgendwie demonstriert vorne und die haben sich dann, ganz viele Menschen, die im Rollstuhl sind, haben sich hochgezogen, diese Treppen hochgezogen, zum Versinnbildlichen. Wir kämpfen um unsere Rechte. Und das hat dann dazu geführt, dass eben dieser Behindertenrechts-Act eingeführt wurde. 504 heißt das, glaube ich. Also dieses Sinnbild von, wir wissen, wie man kämpft. Wir wissen, wie schwierig das Leben sein kann. Und ihr könnt von uns das lernen. Das finde ich so das Wichtigste. Und gerade die Kirche, wo sich gerne als Gerechtigkeitsort darstellt. Ich glaube, da könnten wir noch einiges noch so ein bisschen beweisen, wie es noch ein bisschen besser gehen würde.
Was würdest du sagen? Weil ich glaube, das Selbstverständnis der Kirche ist doch, wir sind doch die Guten. Also wir sind doch für euch. Wir machen doch keine Witze über Behinderte. Meine Jugenderinnerung ist, wenn das Wort Behinderung fiel, war es zu 90% ein Schimpfwort. Das ist meine Jugenderinnerung. Wenn eine Frau nicht gut aussah, sagte man, die sieht voll behindert aus. Wenn einer im Sport schlecht war, sagte man, guck mal, der wirft wie behindert. Also das war, ist meine Jugenderinnerung. 90% war es ein Schimpfwort und 10% war es, oh je, die Arme. Ja. So, also das ist, glaube ich, ich hoffe, es ist ein bisschen besser geworden in den letzten Jahrzehnten, aber das habe ich oft so erlebt. Kirche hat mir immer so, ist mir immer so begegnet wie, wir sind ganz anders. Wir sind ja dafür und wir haben die großen Diakoniewerke und wir helfen. Also wo würdest du sagen, ist Kirche hier blind und stumm, vielleicht auch selbstgerecht und checkt gar nicht, wie sie wirklich in dieser Frage steht?
Ja, ich habe vielleicht ganz am Anfang zum Sagen, also blind und stumm, wenn du das jetzt so sagst, dann wäre das, könnte man das ableistisch deuten, also grundsätzlich behindertenfeindlich, weil blind und stumm ist nicht gleich negativ. Also man könnte zum Beispiel sagen, sie sind vielleicht naiv oder nicht gerecht genug. So. Mhm. Ich erlaube mir das, dich zu korrigieren.
Ja, nee, ist sehr richtig.
Du hast dies korrigiert.
Ja, sehr gut.
Ich würde gerne aus meiner methodistischen Tradition vielleicht etwas dazu sagen, weil wir in der EMK kennen das Konzept der christlichen Vollkommenheit. Und das klingt auf den ersten Blick unfassbar schwierig. Und gerade für Menschen wie mich mit Krankheiten und Behinderungen ist es fast unmöglich, das zu erreichen, eine christliche Vollkommenheit. Aber was das eigentlich meint, ist, dass wir es schaffen und immer mehr dazu werden, was Gott für uns gedacht hat. Und was hat Gott für uns gedacht? Er hat gedacht, dass wir versöhnt werden, dass wir befriedet werden, dass wir liebend werden, dass wir unsere Nächsten lieben, wie wir uns selbst lieben, dass wir Anteil nehmen. Oder wie ein Freund von mir sagt, auch Methodist Dave Gassmann, der sagte, dass wir aufblühen können. Und das ist so diese christliche Vollkommenheit. Und die kann man erstreben, die kann man erreichen. Und ich denke, das ist so das Erste, was man vielleicht in den Kirchen noch so ein bisschen mehr verstehen kann. Also es geht nicht um eine Perfektion des Körpers, es geht nicht um eine Überwindung von irgendwelchen Grenzen. Und das Zweite, auch methodistisch, ist die Heiligung, die sehr, sehr betont wurde von unserem Gründer John Wesley. Und er aber immer sagt, es ist eine soziale Heiligung. Und das hat einen Gerechtigkeitsfaktor, der eben dazu dient, dass es eben nicht individuell ist, sondern gemeinschaftlich. Und eben meint, dass alle teilhaben können, dass eine Gerechtigkeit sich in den Alltag hineingeben muss. Also Jesus oder Gottes Gerechtigkeit, das muss im Alltag spürbar und erlebbar werden. Und ich finde es so mega schön, auf Englisch heißt es aus dem Korinther dieses Love, also Faith, Hope, but the biggest of them is Charity. Also das Höchste ist Barmherzigkeit, aber Charity kommt von Caritas. Und auf Englisch wäre es Care, also kümmern, etwas tun. Und bei uns Methodistinnen und Methodisten sagt man eben, dass die Liebe im aktiven Tun sichtbar und lebendig wird. Und ja, keine Ahnung, ob das jetzt deine Frage so zusammenfasst. Ich habe das Gefühl, ich habe mich ein bisschen verloren gerade. Aber das wäre für mich etwas, was die Kirche berücksichtigen könnte, dass sie mit uns gemeinsam diese Gerechtigkeit, diese Liebe sichtbar machen wird. So.
Und das heißt ja auch, der erste Rat der Kirche ist nicht, dich hat ein schweres Schicksal getroffen. Das Wichtigste ist, dass du es annimmst und zufrieden bist mit dem, was noch so geht. So, sondern das Wichtigste könnte sein, wie wir möglichst viel Gerechtigkeit, Teilhabe und Empowerment ermöglichen.
Ja, genau, absolut. Gut zusammengefasst.
Ich würde gerne jetzt nochmal zuspitzen auf die Titelformulierung, ist Gott auch behindert? Da muss ich ein kleines bisschen ausholen. Für mich war das jetzt eine große Entdeckung, wie überhaupt das Kennenlernen oder das erneute oder tiefere Kennenlernen von Befreiungstheologien eine große Entdeckung gewesen ist. Dass ich nämlich merke, das läuft irgendwie alles nach einem uralten großen Schema. Ich sage das hier auch ganz bewusst. Es ist ein uralter Gedanke, dass Gott nur das, was er auch wirklich angenommen hat, was er selber durchlebt und erlebt hat, nur das kann er auch erlösen, versöhnen, befrieden, heilen, wie auch immer wir das bezeichnen wollen. Das war einer der Gründe, warum man damals im 3., 4., 5. Jahrhundert, als man eben diskutiert hat, Jesus Christus, ist das jetzt wahrer Gott? Ja, aber wie kann er denn auch wahrer Mensch sein und so? Und dass man gesagt hat, nein, wir wollen unbedingt daran festhalten, er ist wahrer Mensch. Weil wenn Gott in Jesus Christus nicht wirklich alle Facetten, alle Schönheit, alle Hoheit, aber auch alle Tiefen und Nöte des Menschseins an sich genommen und durchlebt hat, dann haben wir von dem nichts. Dann kann er uns auch nicht irgendwie weiterbringen, erlösen, heilen und so weiter. Und jetzt kann man ja dabei stehen bleiben und könnte sagen, liebe Sarah, ja, das ist ein schönes Gedankenspiel, der behinderte Gott. Das tut uns jetzt gut und wie du das so berührend beschrieben hast, was das für dich letzten Endes bedeutet. Und ich sag mal so ganz ehrlich, so ich deute an, dass ich das ernst nehme. Und es wird mich jetzt auch interessieren, wie du darüber denkst. Also wenn ich das ernst nehme, meine ich tatsächlich so ein bisschen, dass wir da nicht etwas einfach so über Gott sagen, wo keiner irgendwie wirklich, natürlich kann keiner behaupten nachweisen, wer Gott ist. Aber ist auch Gott behindert? Da würde ich tatsächlich sagen, ja, ich glaube zutiefst, dass es im Wesen Gottes genau dieses Moment, diese Dimension gibt. Wie siehst du das?
Also ich glaube das auch. Ich glaube, dass es ja viel größer ist und wir das nicht fassen können und es einfach letztendlich ja nur ein Symbol ist oder ein Gedankenexperiment oder irgendwie, das uns hilft, vielleicht so ein bisschen mehr zu verstehen und ein bisschen auch versöhnlicher zu werden, eben gerade für Menschen, die Behinderungserfahrungen haben. Ich denke, letztendlich ist es ja auch ein, wenn wir wieder zurückkommen zu diesem Körper von Jesus und diesem Sakrament, das daraus entsteht, diesem Heiligungsmoment, dann ist es ja auch was wieder Gemeinschaftliches. Wir teilen das Abendmahl zusammen und wir erinnern uns in dem Moment an diesen zerbrochenen Körper. Und was ich dahingehend eben so wichtig finde, ist, dass wenn wir an Jesus denken, dann denken wir nicht an einen irgendwie so leidenden und schwachen Opfermenschen irgendwie, sondern das war einfach ein Pragmatismus dabei. Also Jesus hat sein Leben gelebt, er hat gelitten, er hat auch gefestet, er hat das Leben genossen, so wie das halt ging zur damaligen Zeit und in seinen Umständen. Er war ein Mensch, er war ein Bruder, er war ein Freund. Und ich glaube, das ist ja das, was wir als Menschen auch erleben. Wir sind auch, wir leben, wir leiden, wir haben Freude, wir haben alle diese Erfahrungen, die machen wir auch. Und ich glaube, diese Erfahrungen, dieses Menschsein, das Gott eben auch kennt, das ist so ein versöhnlicher Moment für alle Menschen. Das ist völlig egal, welche Betroffenheiten man hat in seinem Leben. Und ich glaube eben auch, dass wir in diesem Mittelpunkt, also ich finde das Abendmahl einfach so ein schönes, ich sage jetzt Ritual, aber es geht ja über das hinaus, aber es ist ja eine Versinnbildlichung des Lebens. Wir treffen uns in der Mitte. In all diesen Gefühlen, in all diesen Lebensrealitäten treffen wir uns und wir feiern das, wir zelebrieren das. Und es sind alle am Tisch willkommen. Und ich finde, das wäre jetzt zum Beispiel wieder, um auf die Kirche zu sprechen kommen, ich fände das gut, wenn man da zum Beispiel mal eine Entschuldigung auch aussprechen würde, weil man hat sehr, sehr vielen Menschen das Abendmahl verhindert, weil sie krank waren oder weil sie eine Behinderung haben. Aber letztendlich ist der Grundgedanke Gottes im Abendmahl dann symbolisiert, dass alle Platz haben und alle in dieser Gleichzeitigkeit des Lebens quasi sich einfinden können. Und ich finde das, also das ist unabhängig von Betroffenheit, ist es einfach wunderbar. Und in einer Zeit, wo wir leben, jetzt gerade umso mehr.
Finde ich auch. Ich hatte so eine Zwischenphase, wo ich gesagt habe, der behinderte Gott, das ist für Menschen mit Behinderung sicher ein schöner Gedanke. So, aber was soll's mir? So, aber ich glaube, da müssen auch Menschen ohne Behinderung weiterdenken und weiterlernen. Das ist ja eine Lerngeschichte der letzten 60 Jahre, kann man sagen, so, dass der Satz Gott ist schwarz oder Gott ist weiblich Gott nicht in etwas Besonderes stecken will, sondern das Gegenteil will. Also der Satz, Gott ist schwarz, korrigiert die Vorannahme, dass er weiß ist. So, Gott ist weiblich, korrigiert die Unterstellung, dass Gott eigentlich männlich ist, weil dadurch das männliche Gott wäre. Und es ist konsequent in den letzten 20 Jahren weitergedacht worden, wenn Gott nicht queer ist, wenn Gott nicht behindert ist, dann machen wir ihn zum Inbegriff der Gesundheit. Dann ist Hauptsache gesund für uns auch irgendwie ein Gottestitel. Und das geht so nicht, denn dann ist Gott nicht für alle offen, dann kommen wir alle nicht in Gott vor. Dann ist Gott eben parteiisch, dann ist er männlich und gesund und stark und immer richtig. Und es gibt bestimmte Menschen, die sind dann eben höchstens Stiefkinder Gottes, aber eigentlich sind sie falsch. Eigentlich sind sie nicht so ebenbildlich wie alle anderen. Und ich glaube, das müssen alle lernen, also auch weiße, gesunde, straighte Männer müssen lernen, dass sie am Ende auch nicht richtig und gesund und stark genug sind, sodass es auch für sie eine Erlösung ist, Gott als den zu erkennen, der nicht segriert, der nicht einteilt, der nicht in Hierarchien denkt, sondern wirklich für alle da ist.
Ja, Amen dazu. Und ich denke, was aber vielleicht noch darüber hinausgeht, ist ja, ich werde als Frau nie erfahren, wie es ist, ein Mann zu sein. Also das ist etwas, was mir verwehrt wird. Ich habe eine weiße Hautfarbe, ich werde nie diese Erfahrung machen, wie es ein People of Color macht. Aber diese Behinderungserfahrung, die Krankheitserfahrung, die wird fast jeder Mensch machen in seinem Leben. Also wie gesagt, 80% aller Menschen, die werden das früher oder später erleben, dass sie eine Krankheit erleben, dass sie eine Behinderung erfahren. Nur 3% sind so wie ich damit auf die Welt gekommen. Alle anderen betrifft es durch Armut, durch Alter, durch Kriege, ist ein großes Thema. Also ich denke, ja, dieses Bild, das hilft. Und das hilft eben auch zu merken, wie Islam Aliyei gesagt hat von der SP, 2 Sekunden trennen uns und dann bist du in der gleichen, im gleichen Prozess wie ich. Ich möchte auch gerne an dieser Stelle sagen, dass es zum Beispiel sehr, sehr viele Menschen gibt mit ME/CFS. Das ist eine Krankheit, die durch Virusse ausgelöst wird. Und diese Menschen sind eigentlich, kann man sagen, lebendig begraben. Die können nicht mehr nach draußen gehen, die können nicht mehr laufen, die haben Lichtempfindlichkeit und so weiter und so fort. Und dann gibt es ganz, ganz viele Menschen derzeit durch Covid zum Beispiel. Und diese Menschen werden vergessen. Die sind jetzt einfach weg. Und das waren Menschen, die gesund sind, die aktiv waren, die in den Gemeinden und in den Gremien dabei waren und jetzt einfach weg sind. Und das Bild von dem behinderten Gott, einem Gott, der diese Wirklichkeit kennt, der auch ME/CFS hat oder ein Ehlers-Danlos-Syndrom oder eine Trisomie 21 und so weiter und so fort, das ist so eine Erweiterung des Horizonts. Ja, weil es einfach wirklich am Ende des Tages alle betrifft. Hm. Ja.
Meine große Lernkurve an dieser Stelle ist in der Tat die, ich habe das von Anfang an, diese Menschlichkeit Gottes, sehr gefeiert und habe da unheimlich viel Kraft und Trost und Leben rausgezogen. Und insgeheim, das darf ich heute zugeben, war ich deshalb auch immer froh, dass ich ein Junge, ein Mann war. Und ich habe mich insgeheim, ich habe das nie gewagt auszusprechen, habe immer gefragt, aber wie läuft das jetzt bei denjenigen, die das halt nicht sind? Ne? Mhm. Weil für mich stand das irgendwie fest, in der Bibel, da ist Gott männlich und so weiter, bla bla bla. Ne? Und jetzt erst so in den letzten Jahren und auch durch die Beschäftigung mit unserem Thema heute, feiere ich es eben genau umgekehrt, dass ich sage, in dem Moment, wo ich mich dagegen wehre und sage, nee, Gott ist auf keinen Fall behindert, es ist ja absurd zu denken, es gibt sicherlich auch absurde Denkweisen an dieser Stelle, aber insgesamt, nee. Und das Ganze, was uns da von den unterschiedlichen Befreiungstheologien ermöglicht und freigespielt worden ist, wenn ich das ablehne, dann schneide ich mir eigentlich zutiefst den Ast des Glaubens ab, von dem ich selber lebe. Ne? Mhm. Und ich finde jetzt eben das auch weiterzudenken, was es bedeuten könnte, wie man sich das vorstellt, dass auch Gott behindert ist. Ja, das kann ja jeder und jede für sich entscheiden, wie tief man da spekulieren will oder nicht und wann dann echt auch eine Linie erreicht sein wird, aber das ist ja jetzt nicht hier unbedingt unser Thema. Mir war das nur noch mal wichtig, da meine Lernkurve auch zu erkennen und ein Stück weit auch dankbar dafür zu sein.
Mhm. Ja, mega schön, dass du das so für dich auch erkannt hast. Ich glaube, wichtig ist ja auch an dieser Stelle zu sagen, wir sind ja nicht Opfer. Also ja, wir machen Erfahrungen, wo man uns als Opfer beschreiben kann. Aber wir sind einfach eben, wir sind nicht anders als alle anderen Menschen auch. Also unser Leben ist genau gleich wie alle anderen Leben auch. Wir müssen am Morgen aufstehen. Die einen können das besser, die anderen weniger gut. Wir müssen Hilfe haben, so wie alle anderen Menschen auch. Wir haben Fähigkeiten. In gewissen Sachen sind wir sehr gut, in anderen Sachen nicht so. Wir haben Emotionen, Gefühle, das ist wirklich, das gibt keinen Unterschied. Das Einzige ist halt, dass wir gewisse Hilfsmittel brauchen oder dass wir Unterstützungen brauchen. Aber das ist im Endeffekt ja auch etwas, was nicht behinderte Menschen kennen. Also diese Unterscheidung, eigentlich gibt es diese Unterscheidung gar nicht. Es gibt nicht, also natürlich ist unser Leben wahrscheinlich in der Summe komplizierter und anstrengender. Deswegen finde ich auch immer diese Aussage von, ja, wir sind ja alle ein bisschen behindert oder beeinträchtigt, schwierig. Das stimmt nicht. Natürlich haben wir größere Hürden, wir haben größere Kämpfe, gerade eben auch politisch, muss man sagen. Also wenn man sich das Heimwesen mal ein bisschen genauer anschauen will, das sträubt einem wirklich alles oder dass man nicht wählen darf, wenn man eine Behinderung hat. Ganz viele Menschen sind ausgeschlossen davon, etc., etc. Das sind die politischen Dimensionen. Aber im Endeffekt, ganz am Ende des Tages, sind wir alle genau gleich. Und das finde ich so, das ist ja die zentralste Aussage des Christentums. Wir sind alle gleich. Vor Gott sind wir alle gleich. Wir sind gleich geliebt, wir sind gleich würdevoll, wir sind gleich angenommen. Und es darf keine Hierarchien geben. Also ein Mensch im Rollstuhl wird genauso neben Gott sitzen wie ich, wie Thorsten, wie Andi und so weiter. Und das finde ich so dieses unfassbar Befreiende. Und das macht auch so, das empowert uns Betroffene und zieht uns so aus dieser Opfermentalität heraus. Nein, wir dürfen das verlangen. Wir dürfen Teilhabe verlangen. Wir dürfen Mitsprache verlangen. Wir dürfen politische Entscheidungen mitprägen. Wir sind nicht einfach Beigemüse oder irgendwie, man lädt uns noch schnell irgendwo ein, damit es ein gutes Bild für die Inklusion ergibt. Nein, wir sind ein wichtiges und zentrales Teil in dieser Gesellschaft.
Das finde ich sehr schön, weil es auch deutlich macht, das soll jetzt nicht plump missionarisch klingen, aber irgendwie ja doch, dass Glaube einen wertvollen Unterschied machen kann, dass er eine Sprache zur Verfügung stellt, dass wir alle gewollt sind und bejaht sind und das auch feiern können. So, und das ist nicht das Ende der Kämpfe. Dann muss man manchmal auch das Defizit ansprechen, wo es eine besondere Unterstützung bedarf. Und da darf manchmal auch Gerechtigkeit eingeklagt werden. Aber es gibt dieses Vorzeichen, dieses bedingungslose Ja, egal wer oder wie oder was wir sind, aber in erster Linie wertvoll. So, und dann aber eben auch die Kraft zu haben, die Kämpfe aufzunehmen um Teilhabe, um Gerechtigkeit, Empowerment. Und das brauchen nicht alle gleich. Manche müssen Rückzug lernen. So. Ja. Und andere müssen lernen, laut aufzutreten.
Ja, genau. Und das geht halt nur gemeinsam. Und ich finde auch, ich wurde von der Schweizerischen Evangelischen Allianz für das letzte Heft angefragt. Sie haben so ein, ich glaube, es heißt auch Fokus, habe ich gemeint. Und ich habe darin gesagt, dass diese Inklusion in der Kirche oder diese Gleichberechtigung, das ist überhaupt keine Diskussion. Das ist Menschenrecht, Punkt. Also wir müssen nicht darüber diskutieren, ob wir auch irgendwie mitmachen dürfen. Nee, das ist einfach unser absolut Grundrecht, das wir als Menschen haben und das wir auch bei Gott haben. Also ich denke, das ist einfach, da kann man gar nicht so diskutieren darüber. Das ist einfach so. Wir sind einfach da, wir werden nicht weggehen und wir wollen dabei sein und wir wollen dazugehören, weil das ja schlussendlich alle Menschen wollen und dürfen sollen. Also, ja.
Und bei aller Schwere dieses Themas, was wir heute mit dir und miteinander besprochen haben, finde ich jetzt so diesen Ausklang sehr passend. Thorsten und auch du, Sarah, wir haben das miteinander angedeutet. Der christliche Glaube hat an dieser Stelle vielleicht etwas Wunderbares, etwas Lebensdienliches zu bieten. Und ich glaube, genau das ist es, was sich hinter dem behinderten Gott versteckt. Weil wenn das bereits in der Gottesvorstellung seinen Ursprung nehmen darf, dann ist das wirklich etwas, was diese Religion, diesen Glauben auch ausmacht. Und deshalb bedanke ich mich bei dir, Sarah. Ich bedanke mich bei Menschen wie Nancy Iceland, wie Liza Powell, Revisiting the Disabled God und bei vielen, vielen anderen, die uns diese Einsicht, diese Erkenntnis Gottes aus ihrer Situation zugespielt haben. Ich vermute, dass das auch für alle, die das hier gehört haben heute, eine große Bereicherung ist für die Herausforderungen und auch die Schönheiten in ihrem eigenen Leben und in ihrem eigenen Glauben, in ihrer eigenen Religiosität. Damit beende ich diesen Podcast, sage dir, Sarah, herzlich Dank. Wir sagen dir Dank. Und an alle ZuhörerInnen, wir sehen uns oder hören uns besser gesagt dann das nächste Mal.
Ja, danke dir für Neues von dir und Neues von Gott.
Ich danke euch, danke für die Zeit und einen kleinen, ganz kurzen Werbeblock noch. Es gibt ganz neu ein Buch von Julia Schönbeck, eine ebenfalls Betroffene. Und das heißt Nicht ohne uns, warum eine inklusive Kirche mehr braucht als Rollstuhlrampen. Also noch so kurz, wer ein bisschen noch vertiefen möchte, dem sei das herzlich ans Herz gelegt.
Ja, Neukirchner so. Verlag, bestimmt sehr gut.
Ja. Ja, ich hoffe, ja, genau. Super, danke schön.
Ciao zusammen.
Macht's gut.